Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes.
Sie rief ihn wieder spät abends an, um eine ihrer philosophischen Thesen mit ihm zu bereden. Sie sagte, sie glaube, dass jedem Menschen bloß eine bestimmte Anzahl an Worten zur Verfügung stünde und seien diese aufgebraucht, stürbe derjenige. Er erwiderte, es gebe zwei Sachen, die dagegen sprechen. Erstens, statistisch gesehen würden Frauen länger leben als Männer. Und zweitens, gehöre eigentlich mit zu erstens, aber wenn das so wäre, wäre sie schon lange tot. Sie sagte, es ginge nicht bloß um die Wörter, die man sprechen würde, sondern auch um jene, die man denken würde. Er dachte sich seinen Teil und machte, Sie sagte Sex. Er sagte gern, aber diesmal wäre er ungern wieder die ganze Zeit auf allen Vieren vor ihr. Sie sagte nein, sie meinte, Männer würden einfach viel zu oft an Sex denken und damit einen Großteil der ihnen zur Verfügung stehenden Wörter aufbrauchen. Als Beispiel brachte sie das eigentlich unverfängliche Einkaufen. Frauen würden einfach einkaufen. Männer würden die Verkäuferin anschauen und zusätzlich nochmal grad denken, geile große Dinger. Und schwupps wären's wieder drei Wörter weniger. Er sagte, wenn das so wäre und da sie ja gerade bei Verkäuferinnen sei, was sei denn dann mit den ganzen Verkäuferinnen, die den ganzen Tag fragen müssten, Payback, Treuepunkte? Sie sagte, ja, die spielten mit ihrem Leben, aber selbst dann sei es ja immer noch ein Wort weniger als bei den Männern. Zur Untermauerung ihrer These erzählte sie außerdem von den ganzen Mönchen, die weit abgeschieden von irgendwelchen Versuchungen und selten sprechend ja auch sehr alt werden würden. Auf der anderen Seite sei der vielsprechende französische Schauspieler Louis de Funès ja nicht besonders alt geworden. Dann sagte er, er glaube nicht, dass Männer, zu denen er ja auch zähle, so viel an Sex denken würden. Sie sagte, Julia Roberts? Er lächelte und grummelte irgendwas. Sie? Oder Gina Wild? Er, viele schöne Erinnerungen, viele schöne Erinnerungen. Sie, oder Kirsten Götze, damals, 8. Klasse, Er, die geile Götze.
Am Ende der Woche stand sie an seinem offenen Grab und sagte kein Wort.
Hey, heute ohne Vorspiel, direkt rein in die Sendung. Hier ist Fest und Flauschig. Jan, kannst du mich hören? Kannst du mich hören da drüben?
Ich spüre total positive Vibes von deiner Seite. Ich habe das Gefühl, heute ist die Stimmung besonders gut. Du bist ein bisschen kurz angebunden. Ich sage erstmal hallo, herzlich willkommen bei Fest und Flauschig. Heute ist Sonntag und ich glaube, wir haben der 12. Heute ist Bundesversammlung. Heute wird der neue Bundespräsident gewählt, Olli. Genau. Und du bist kurz angebunden, weil du musst gleich ins Theater. Heute Abend, wir zeichnen an einem Donnerstagabend auf. Also verzeiht, wenn wir nicht ganz aktuell sind. Oliver Schulz geht heute Abend zum ersten Mal ins Theater. Was läuft denn heute Abend?
Räuber Hotzenplotz.
Pippi Langstrumpf.
In der Erwachsenenversion, da hat Räuber Hotzenplotz nicht mehr so eine große rote Nase, sondern auch ein ähnliches Gebilde noch in einem anderen, also woanders in seinem Körper hängt. Das gucken wir heute
und
Abend.
Und wird viel mit Kot geschmissen und ganz so eine schiefe Bühne mit so Asymmetrie, mit so Figuren, mit so
Lars Eidinger spielt übrigens den Räuber Hotzenplotz auch.
Mit einem Rettich im Arsch die ganze Zeit.
Mit dem Rettich im Arsch. Und Hannelore Elsner spielt seine Mutter. Das machen wir heute. Ja, herzlich willkommen. Wie heißt denn die Sendung heute, Jan? Wir haben heute wirklich gar nicht uns abgesprochen, weil wir zeitlich ein bisschen knapp dran waren.
Wir sind, muss man sagen, wir sind heute sehr unorganisiert. Ich bin hier in meinem Studio jetzt gerade. Das Studio ist neu und fertig eingerichtet mit dem großen Problem, dass ich auch alle meine Bürounterlagen und alle Steuerunterlagen, alles, was ich noch erledigen muss an Rechnungen, alles hier rumliegen habe. Ich habe heute nicht so viel Zeit für die Sendung. Ich muss ein bisschen Ablage machen wieder zwischendrin.
Darf ich trotzdem mal ganz kurz, bevor du jetzt da anfängst, eine Frage dir mal stellen, beziehungsweise...
Gerne.
Es ist was der Bürger... Little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left.
wasted on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Yourself, my man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine.
इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया,
इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, सैयदिया
अजमतें रफ़तें, मैं गुनाहगार था बेअमल था, मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया,
इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह,
जो भी आया है महफिल में सरकार की, जो भी आया है महफिल में सरकार की, हाजरी मिल गई जिसको दरबार की, हाजरी मिल गई जिसको दरबार की, कोई सिद्दीक फारूक उस नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया,
इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, सैयदी या हबीब अल्लाह,
मेरे शाहे मदीना की क्या बात है, मेरे शाहे मदीना की,
I saw a shooting star and thought of you. I sang a lullaby by the water side and knew. You're on the other side as the skyline splits in two. Miles away from seeing you.
someday fall. Turns out you've already gone and bought.
I wonder, do you see them too? So open your eyes and see the way I arrive.
Look at me on and I stay locked in my room. Silently
we'll lead into the night with me. And I know these scars. Chasing cars, and I thought of us. Back to the time you were lying.
Improvisieren, sich auch ein bisschen einfach mal so demütig sich dem hinzugeben und sich das anzuhören, weil es ist halt ein Chronist, der weiß halt unfassbar viel. Und dann hab ich diese zwei Teile gemacht von News and Stories, habe eins gepostet und dann habe ich das zweite gar nicht mehr getraut zu posten, weil ich mich dann immer so schäme, wenn Leute schreiben, ja, das ist ja so pseudo-intellektuelles Gequatsche, was ihr da macht. Und das ist natürlich manchmal auch ein bisschen wirr, was der so alles macht, vielleicht für manche Leute. Der abstrahiert halt wahnsinnig schräg teilweise, aber es hat alles Hand und Fuß in seiner Welt. Und entweder man kann sich darauf einlassen oder nicht. Aber alles, was man nicht versteht im Leben, als gewollt oder pseudo-intellektuell zu bezeichnen, finde ich immer wahnsinnig peinlich. Wenn ich was nicht verstehe, sage ich, ja, verstehe ich nicht oder berührt mich nicht. Aber so Leute, die sich dann darüber setzen, weil sie was nicht verstehen und sagen, ja, das ist ja alles, das ist, dann habe ich gesagt, bloß nicht noch was posten, sonst verachte ich wieder meine eigenen Facebook-Leser. Und das will man ja nicht. Dass man also die Leute, dass man... Ja.
Ich hatte diese Woche auch noch, ach, da muss ich auch noch kurz mit, machen wir gleich. Ich würde gerne kurz einen Song spielen, und zwar einen, den wir letzte Woche kurz wo wir drüber geredet haben, den du mir empfohlen hast und den ich diese Woche deswegen, weil du ihn mir empfohlen hast, ganz lange und ganz oft gehört habe. Weißt du noch welcher? Entschuldigung, mein Handy ist hier.
Ich habe dir zwei Songs, ich habe dir einmal Bonaparte empfohlen.
Ja,
und
aber es war ein Song, den
dir,
hast du mir empfohlen in der...
Trey Songs, David Bowie.
Genau, und den würde ich Trace gerne Songs. Jetzt auf die Fidi und Bumsi Playliste machen. Trey Songs, T-R-E-Y, Songs, also Song und dann Z hinten dran. Und der Song heißt Life on Mars. Eine tolle Version vom David Bowie Original, Life on Mars. Und das,
ja, ist so soulig gesungen, aber wie der da im Refrain abgeht, wie der da so die Töne langzieht, ist mega,
ja,
oder?
Ja, wirklich mega, mega gut. Und wirklich ganz toller Song und wir hören uns gleich wieder. Und dann gibt's tolle Geschichten von mehreren Preisverleihungen. Fernsehpreis haben wir letzte Woche, glaube ich, schon abgehandelt. Mediumpreisverleihung. Und es gibt noch, eine große Sache muss ich noch mit dir besprechen. Gleich mehr hier bei Fest und Flausch.
Ich bin nie auf Preisverleihung.
Das kommt noch, Olli, das kommt noch. Irgendwann.
Nee,
du bist so ein Lebenswerk-Typ. Du bist so ein Typ, ja, wo die Leute sagen, oh, jetzt wird er langsam 45, da wird Zeit für Lebenswerk, wir wissen nicht, wie lange er noch macht.
Stimmt. Okay, dann machen wir jetzt an, dann bis gleich. Hört ihr das? Das sind meine neuen italienischen Schuhe, die klackern so schön.
Ich habe mich schon gewundert und damit sind wir wieder zurück bei Fest und Flauschig. Olli Schulz hat italienische Schuhe an.
Italian Shoes.
Und italienische Schuhe, das macht aber, ich meine, ich sag mal so, das ist alles nicht besonders beeindruckend, wenn man gleichzeitig auch noch eine verbrannte Pizza, Thunfischpizza im Ofen hat. Dann
ja, weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich habe die Pizza in der Mitte durchgebrochen und esse jetzt, weil ich gerade auch kein Messer gefunden habe in der Küche, esse die Pizza, so die halbe Pizza, so und beiß so in der Mitte da rein, wo es nicht schwarz ist. Ja. Weil ich muss ein bisschen was im Magen haben, das Theaterstück geht gleich 3 Stunden. So, Jan, cool, bevor ja. wir jetzt, ich spiele dir das mal, ja, eine Minute kurz. Ja. Meiner Meinung nach das düsterste aller Gedichte von den Gebrüdern Grimm. Eine Minute hier von Michael Haneke gelesen, Das eigensinnige Kind. Geht los jetzt.
Das eigensinnige Kind. Es war einmal ein Kind eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden. Und kein Arzt konnte ihm helfen. und in kurzem lag es auf dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und die Erde übers hingedeckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe. Und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber taten, so half das nicht, und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter selbst zum Grabe gehen und mit der Rute aufs Ärmchen schlagen. Und wie sie das getan hatte, zog es sich hinein, und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde.
Das ist es.
Das ist grausam, oder?
Das ist so düster.
Die beiden Gebrüder Grimm waren schon zwei weirde Ficker, muss man schon mal sagen.
Also Moment, das waren zwei verdammt weirde Ficker, echt jetzt. Und du musst dazu, wenn man, das kann ich jedem nur empfehlen, könnt ihr eingehen bei YouTube, das eigensinnige Kind Haneke. Und wenn man dann mal Michael Haneke anguckt danach, was jetzt hier so weitergeht, die reden jetzt beide kurz über das Gedicht noch, dann siehst du auch, wie der wirklich völlig fassungslos davon kurze Zeit ist. Oder wirklich so, weil Alexander Kluge gibt das dem Michael Haneke so in die Hand, sagt, jetzt lesen Sie mal das Gedicht. Das ist das kürzeste Gedicht und das ist einfach auch so ein krasses, also eine, also Gedicht sage ich schon, Märchen. Entschuldigung. Und das ist wirklich von so einer Grausamkeit, das ist...
Ja, aber so ist das, nun mal.
Wenn also, du auf einer guten Party willst und du bist genervt, dass die Stimmung gut ist auf einer Party, gehst du zum DJ und legst genau das ein.
Ja, aber ich meine ganz ehrlich, ich muss mal kurz das Mikrofon, irgendwas stimmt mit dem Mikrofon nicht. Ich muss mich übrigens entschuldigen, wir haben immer noch nicht, die Tonverhältnisse sind immer noch nicht ganz perfekt, es wird wieder besser, wenn das Studio hier, ich bin ja, muss ja leider ausziehen, weil der Lärm zu laut war, riesen Nachbarschaftsstreitigkeiten, aus meinem alten Studio in der Kölner Innenstadt, muss ich jetzt umziehen und es ist immer noch nicht ganz perfekt, deswegen ist der Sound noch nicht da, wo er sein sollte und es klackert manchmal. Ich würde gerne was mit dir besprechen, Olli.
Ja, gerne.
Und zwar ist es ein heikles Thema. Ich hatte Kollega zu Gast, den kennst du ja auch, den haben wir auch schon gemeinsam kennengelernt. Wir beide schätzen den sehr, ich mag den wirklich sehr, ein wahnsinnig intelligenter Asi, also eigentlich so ein bisschen, also wie wir eigentlich auf eine Art. Ja. Schlau, nicht, ja gut, er ist ein bisschen schlauer vielleicht. Er hat, glaube ich, schon sogar fertig studiert. Ich habe das nie geschafft. Er ist ein kleines bisschen schlauer und hat dickere Oberarme, aber er ist also auch aus der Reihe.
Ich kenne ihn persönlich privat gar nicht so gut. Wir haben uns aber ab und zu mal ein paar E-Mails geschrieben und ich finde ihn als Künstler witzig, gut, sehr fleißig. Und jetzt geht es wahrscheinlich darum, um diese Palästina-Doku.
Genau. Die er gemacht hat. Beziehungsweise nein, also es ist sogar noch eine andere, die Ausgangslage. Also Kollege ist, ich sag mal so, Kollege fragt sich, warum vertraue ich den Medien nicht? Ich möchte Dinge selber wissen, selber erfahren, von denen ich nichts weiß. Und er ist nach Palästina gefahren, hat eine Doku gemacht, die, ich sag mal so, kontrovers besprochen wurde. Er war jetzt zu Gast bei mir in meiner Sendung letzte Woche als Künstler, also einfach als Gast, als erster Gast zum Staffelstart. Und natürlich war das auch auf der Agenda. Wir haben das sehr ausführlich, sehr gründlich vorbereitet, haben uns die Doku angeguckt und hatten auch einen Haufen Fragen dazu, zu der Doku und auch einen Haufen kritischer Fragen. Und als ich dann in die Garderobe kam zu Kollege und ihn da sitzen saß mit seinem Begleiter, übrigens ein Iraner, der, ich glaube, zwei Tage vorher die Nachricht bekommen hat, dass er jetzt nicht mehr in die USA einreisen darf wegen des Muslim-Ban. Kollege war gerade irgendwie dabei, eine Mail zu formulieren an den Zentralrat der Juden in Hessen, um sich auf eine Art zum einen zu entschuldigen, Missverständnisse auszuräumen und das Gespräch zu suchen. Und da habe ich gedacht, okay, pass mal auf, das ist jetzt hier so ein Ding, so ein schwelendes Ding. Wir sind in Unterhaltungssendung, wir haben 6 Minuten Zeit. Wir sollten das irgendwie anders machen, wenn man das nachhaltig hinbekommen möchte und wenn man das Thema wirklich ernst nimmt, weil es ist ja, ich sag mal so, den Israel-Palästina-Konflikt kannst du nicht in einer 6-Minuten-Talkshow lösen und es ist auch nicht, auch wenn ich das natürlich gerne machen kann, nicht meine Aufgabe als Unterhaltungsmoderator, Kollege mit einer anderen Meinung zu konfrontieren und ihn an die Wand zu nageln und irgendwie rhetorisch fertig zu machen und ihm damit irgendwie der Eindruck entsteht, dass ich ein kritischer Typ bin. Sondern ich habe dann gedacht, okay, lass mal was Ungewöhnliches machen. Folgende Idee, habe ich ihm vorher gesagt, was hältst du davon, wenn wir das Gefühl haben, das Gespräch bringt irgendwie nichts darüber, das ist irgendwie, führt zu nichts, dass du dich dann darauf einlässt. Ich werde in der Sendung Namen geben von 3 Personen, die ich dir vorher nicht sagen werde. Und dann triffst du dich, statt dass wir das Gespräch in der Sendung führen, mit diesen Personen und fängst an, das mal nachhaltig zu besprechen. Und die 3 Personen waren Kat Kaufmann, hast du auch kennengelernt, Shahak Shapira und Volker Beck. Christel Mess, Volker. Mhm. Falls das Gespräch scheiße ist, hat er immer wenigstens einer gute Drogen dabei. Und Volker Beck ist außerdem wahnsinnig engagierter deutscher Politiker, Grüner. Ist, glaube ich, das letzte Mal jetzt kandidiert für, hat für den Bundestag, geht jetzt nicht mehr rein in den neuen Bundestag, ist nicht mehr auf der Landesliste drauf.
Nimmt er denn also noch Crystal Meth?
Weiß ich nicht, ist mir auch egal. Ich habe nur gedacht, ja, vielleicht ist das eine schöne Idee, jemand, der so einen persönlichen, menschlichen Bruch in seinem Leben hat, wie mal so eine Crystal Meth-Affäre, dass er sich eventuell in einen Kollege reinversetzen kann, dass dessen Absichten Hand ins Feuer gelegt, keine bösen sind, sondern das ist einfach, glaube ich, viel Unerfahrenheit, viel Naivität.
Unbedarftes Verhalten auch.
Unbedarftes, ne? Genau, mit dabei ist. Aber was man auch niemandem erstmal grundsätzlich nicht übel nehmen sollte, weil anders als viele andere ist, ich meine, überleg mal, ist er überhaupt hingefahren? Der ist da hingefahren, weißt du, der sitzt nicht irgendwie in
Berlin. Jetzt ist aber die Frage, wenn ich eine Zwischenfrage stellen darf, ist das seine Aufgabe, da hinzufahren? Ist das deine Aufgabe und es ist meine Aufgabe, da hinzufahren, eine Dokumentation darüber zu machen, die letztendlich auch nicht mehr, das ist nämlich das, was ich mich gefragt habe. Ich finde das gut, wenn man sich engagiert, aber ist das im Aufgabenbereich von Kollegen, dem Gangster-Rapper über diesen diesen Konflikt zu berichten, eine Doku zu machen, da hinzufahren und dann eigentlich, ich habe nur die ersten 20 Minuten gesehen, eigentlich nur im Bild zu stehen und die anderen reden zu lassen und sich das anzugucken.
Also ich
was
glaube,
bringt einen das? Das ist die Frage.
Wir sind jetzt leben in Zeiten, wo alle das Gefühl haben, wenn man selber nicht anfängt, was zu machen, dann passieren Dinge wie in Amerika zum Beispiel oder wie in England. Wenn man nicht selber
aber der anfängt, Gazastreifen ist wirklich nun mal wirklich, ist wirklich so ein konfliktbeladenes Thema,
dass
so vielen Jahrzehnten so schwierig ist, sag ich mal, auseinander zu klabüstern, dass ich mich mir nicht anmaßen möchte. Da sagen, Olli Schulz fährt jetzt mal mit seiner Band und ein paar Leuten dahin und lässt sich von ein paar Leuten zeigen, was das Problem ist. Ja, du lachst
halt
jetzt gerade,
aber ich finde es. Kind.
Ja, ich finde es aber auch genauso nicht schlau. Ganz ehrlich, bei aller Liebe, die ich für diesen Künstler habe, nicht schlau, sowas zu machen. Ganz ehrlich, das ist so, meiner Meinung nach nicht in seinem Aufgabenbereich. Und auch wenn er viele Freunde hat, die vielleicht aus diesem Gebiet kommen, bin ich da nicht aufgewachsen. Ich kenne mich zu wenig aus mit diesem gesamten Thema.
So, pass auf. Ja. Jetzt geht's ja darum, es ist offenbar, also erstmal muss man, glaube ich, anerkennen, es ist offenbar etwas, was ihn politisch bewegt, was ihn inhaltlich so bewegt, dass er sich entschlossen hat dazu, irgendwas zu machen. Wie auch immer man das jetzt erstmal findet. Und wenn man irgendwie, ich denke mal, wenn man irgendwie vorankommen möchte mit allem hier, mit dieser gefühlten Sackgasse seit Jahren, dann muss man, glaube ich, auch wenn einem das schwerfällt, diese Hürden, die einem in den Weg gelegt werden von Leuten, die eben Sachen, unbedarfte Sachen machen, Dinge, die man vielleicht scheiße findet, muss man manchmal zur Seite räumen, um zu versuchen, den Kern und die eigentliche Motivation freizulegen. Weil wenn die im Kern nichts Verkehrtes ist und wenn das eine Motivation ist, die auf Dialog aus ist, auf Handreichen aus ist und auf Verständnis aus ist und auf Gespräch aus ist, kann man sich dem eigentlich nicht und sollte man sich dem eigentlich nicht entziehen. Und ich glaube, man muss ja nicht, um politisch zu sein oder um irgendwie sich zu engagieren oder irgendwie die Gesellschaft mitzugestalten, direkt Politiker werden. Und ich gerade als Künstler mit so einer Reichweite ein politisches Bewusstsein zu entwickeln.
Das bin ich ganz deiner Meinung, ganz klar. Logisch.
Ja, so, und jetzt, ich denke halt, weil das ist ja dann wird's wieder mein Problem, weil Kollege in meiner Sendung sitzt, ich selber an mich die Erwartung habe, natürlich kritisch zu sein, ich weiß, dass meine Zuschauer das die Erwartung haben, jetzt kommt Böhmi, und haut ihm einfach mal so ein paar Dinge um die Ohren, damit er seine Arbeit mal richtig eingeordnet bekommt.
Weiß ich nicht, ob die Leute das von dir erwarten.
Naja, aber also ich hab für mich selber das Gefühl, ich rede jetzt mit dir darüber, weil ich das Gefühl habe, ich muss das mal rauslassen, dass ich mir natürlich vorher viele Gedanken darüber gemacht habe, wie man damit am besten umgeht. Und ich dachte in dem Moment, an dem Tag, auch vor dem Hintergrund, was da gerade in Amerika passiert ist, zwei Tage vorher. Übrigens, bei mir, haben wir das letzte Woche schon besprochen mit dem Muslim-Ban? Weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht. Also bei mir ist es so, eine Freundin von mir, Deutsche, und hat ihre Eltern besucht in Teheran, ist mit 4 nach Deutschland gekommen, junge Familie, möchte gerne nach Amerika reisen, mit der jungen Familie demnächst, geht nicht mehr, wegen völligen willkürlichen, rassistischen Verordnung des amerikanischen Präsidenten. Und ich fand das, ich war noch nie so kurz davor, selber irgendwie zu sagen, pass mal, Leute, wir müssen irgendeine Demo organisieren, weil das ist eine ungeheuerliche Ungerechtigkeit. Ich finde, hat sich so schrecklich angefühlt, nicht nur aus der persönlichen Betroffenheit, sondern auch, weil das so ungerecht ist. Warum, was soll das? Was für ein Scheiß ist das? das. Und dass ich gedacht habe, man muss vielleicht, damit man irgendwie vorankommt, so ein bisschen Dinge überwinden, die sonst zwischen einem standen. Und auf jeden Fall, also warum ich das erzähle, ist, dass ich immer noch nicht genau weiß und das nicht einordnen kann. Und ob das eine richtige Entscheidung war. Ich glaube nämlich schon, also eigentlich fühlt sich das wie eine richtige Entscheidung an, zu sagen, lass uns das Gespräch nicht hier führen, sondern du triffst dich jetzt mal mit meinen drei Lieblingsjuden. Schrägstrich Israelis, beziehungsweise dem deutschen Politiker, der sich meiner Meinung nach am engagiertesten in der Israel-Frage eingebracht hat und der da am besten vernetzt ist. Triffst du dich mit denen einfach mal, da muss keine Kamera dabei sein, aber ich finde einfach, du hast ein Recht darauf und alle Leute, die dich kritisieren, haben Recht darauf, dass du zumindest alles von beiden Seiten dir anhören kannst und dass du vor allen Dingen auch andere Juden in deinem Alter kennenlernst und dich nicht. Also bei aller Ehre und so, ist auch schön, der Zentralrat der Juden ist auch eine Organisation, ich sag mal, die sehr, sehr bundesrepublikanischen Strukturen funktioniert. Und ich finde, so ein Thema kann man am besten mit Leuten besprechen, die zum Beispiel auch wissen, was Gangster-Rap ist, was Hip-Hop ist. Und dass man eventuell, selbst wenn da Sachen gesagt werden, die antisemitisch sind, vielleicht im Kern es sind, dass es trotzdem eine Ebene darüber gibt, dass man das eben nicht nur immer eins zu eins nehmen muss, sondern dass es auch eine Art von Behauptung in so einer Asi-Clique ist, warum man solche Sachen sagt und dass man das zumindest manchmal zur Seite wischen muss, um überhaupt einen Dialog möglich zu machen. So, und auf jeden Fall ist
es das Schlimme ist für Kollege, glaube ich, natürlich auch, der ja jemand ist, der auch in der Hip-Hop-Szene, also so, es gibt Leute, die finden den ganz toll, und dann gibt es auch Leute, die hassen den. Und dann baut natürlich jeder sich eine Meinung darüber auf, dass er eine Doku gemacht hat. Das ist natürlich das Problem, dass sich die Leute darüber, so hier, unser alter lieber Freund Markus Steiger zum Beispiel, der Rapper, der ja eigentlich, mein Label hatte, der nie gerappt hat, meine ich, der wird ja nur noch interessant irgendwo in irgendwelchen Zeitungen, wenn er darüber redet, was andere falsch machen. Weißt du? Ja. Und diesen ganzen Stress sich zu geben von jemandem, der vielleicht was Mutiges gemacht hat. Also ich würde es auch gar nicht jetzt irgendwie als nur fragwürdig so sehen, dass er diese Doku gemacht hat, Kollege. Aber alleine sich diesen Stress zu machen, dass vor allem du dann diese Diskussion nicht weiter mit diesen Leuten vorantreiben kannst, weil die in erster Linie sich persönlich angegriffen fühlen oder irgendwas, aber selber auch keine Meinung dazu mehr haben. Jetzt meine Zusatzfrage an dich. Hat denn dieses Treffen stattgefunden mit Volker Beck und Cat Kaufmann?
Also das ist jetzt das Ding. Ich glaube, Volker Beck muss ich sehr umständlich überreden, weil er das, glaube ich, gar nicht kennt, dass man als Politiker von Menschen angesprochen wird, von Bürgern. Ist ja auch mein Abgeordneter für Köln, dass man von Bürgern angesprochen wird, um mal eine politische Frage breiter zu diskutieren. Das war ihm, glaube ich, völlig neu. Fand das ein bisschen blöd, glaube ich, dass ich gesagt habe, Christel Metz-Volker, der kommt halt nur für die Stimmung, was natürlich nicht stimmt, das ist natürlich Quatsch, aber als Gag halt.
Ja, und ich habe halt gedacht, mal, ist auch, weißt du was, das ist so eine Sache, das ist nämlich auch die Scheiße, dass wir jetzt, auch ich mache ja da einen Gag drüber, dass Volker Beck jetzt auch darunter zu leiden hat, ewig Christel Metz-Volker genannt zu werden, ne? Wer kennt ihn von uns beiden? Das ist vielleicht ein Spitzentyp. Genau, Konstantin Wecker hat auch irgendwie Crack geraucht oder sowas so, ne? Das ist auch, guck mal, und das ist so
Sache. Und wir sind auch keine Unschuldslämmer, sagen wir mal ganz ehrlich.
Und wir und ich hänge hier auch gerade am Opiumtropf, während ich diese Sendung gerade.
Nein, aber ich finde einfach, es fühlt sich so ganz merkwürdig an, wie so ein Nebel liegt in der Luft. Wir haben vor 2 Jahren gesagt, wir haben das Gefühl, die Bundesrepublik häutet sich. Und ich habe so ein bisschen wie so eine, wie wenn man im Anfang März aus dem Haus geht und merkt, der Frühling kommt. Ich habe das Gefühl, dass sich Leute zusammenschließen, unkonventionelle Leute, die sich zusammenschließen, die irgendwie miteinander anfangen zu reden, um den Laden am Laufen zu halten. Weil man jetzt nicht mehr nach Amerika gucken kann in der Hoffnung, dass da alles schon, die Regeln da schon vereinen, sondern muss selber irgendwie sehen, dass das funktioniert. Wenn da jetzt irgendwie nach 200 Jahren jemand die Demokratie abbaut, die uns den Arsch gerettet hat, dann ist das, müssen wir, ich meine, was ist das denn für ein Gefühl auf einmal? Dass du dann hier in Deutschland damit mit 11% AfD am allerwenigsten Probleme hast, europaweit mit irgendwelchen Rechtspopulisten. Wie geil ist das denn eigentlich?
Ja. Das ist,
na gut,
das ist
auf jeden Fall, ich möchte diese Gelegenheit jetzt mal nutzen. Appell an Shahak, an Kat, an Kollega und an Volker Beck. Das Treffen sollte zustande kommen. Da muss auch keine Kamera dabei sein. Wirklich nicht. Ich fände es nur wirklich gut, weil sonst hätte ich ein schlechtes Gewissen, dass ich es überhaupt vorgeschlagen habe. Ich fände es gut, wenn das tatsächlich stattfindet und wenn das alle einigermaßen ernst nehmen. Und ich möchte hier nochmal bekräftigen, dass das zwar lustig klang und das klang wie eine Schnapsidee, aber das war schon eine von langer Hand vorbereitete, überlegte Idee, das aus der Sendung rauszuholen in die Wirklichkeit. Und man kann ja immer noch drüber sprechen, wenn man es irgendwie in die Show holen will. Dafür ist es zu komplex und zu groß und ich finde, wenn man den ersten Anfang gemacht hat, kann man darüber auch dann in einer Fernsehsendung reden. Aber ich finde es blöd, jemanden festzunageln und kaputt zu machen in der Sendung, weil man dessen Position fragwürdig findet und den dann so niedermacht. Irgendwie.
Das ist auch nicht seine Aufgabe, den fertig zu machen. Und das ist ja genauso, was macht man, wenn man Sai Vanaduma kennenlernt? Der hat auch sehr viele fragwürdige Thesen und für komische Sachen rausgehauen in den letzten Jahren. Ist trotzdem ein erfahrener, cooler Künstler und irgendwie auch ein guter Typ, glaube ich. So, ich glaube nicht, dass er ein schlechter Typ ist.
Man muss es nicht übertreiben, ja. Olli. Man muss jetzt nicht jedem die Hand reichen, weil bei Sai Vanaduma politische Einstellung ist ja gut, aber die Musik, das war eigentlich schlimmer.
Nehmen wir mal drei gute Songs, der erste ist Single-Hit von ihm damals, das war 99 oder 98, Frei sein, das war aber der Platte von
Sabrina Settler
drauf. Ich will frei sein! Und dann kam Sie sieht mich nicht aus dem Asterix-Film, das
war sie
auch noch.
Sie sieht mich einfach nicht.
Und dann gab es dieses Lied, dann hat er diese ganzen versauten Lieder gemacht, wenn mein Glied deine Lippen verlässt.
Und dann, und dieser Weg wird kein leichter sein. Und das war glaube ich 2006 Weltmeisterschaftssong, haben Poldi und Schweini immer im Mannschaftsbus gehört. Dieser Weg wird kein leichter sein, endete glaube ich dann beim Semifinale in Stuttgart gegen Portugal. Traurig.
Ja, und dann gibt's noch diesen Geh davon aus, dass mein Schwanz riecht, denn unsere Liebe ist verloren. Das haben wir früher im Tourbus gesagt.
Ja, aber auch Xavier. Auch Xavier ist auf der Suche. Er hat sich ein bisschen verzettelt bei der Suche, hat vielleicht ein bisschen zu früh angefangen zu suchen. Und ist dann irgendwie in so Kreise reingeraten, wo man sagen muss, ja, pass mal auf, Xavier, da hätte man auch andere Leute vorher mal fragen können, die eventuell dir vielleicht ein paar befriedigendere Antworten gegeben hätten. Naja, auf jeden Fall, mich beschäftigt diese Kollegengeschichte sehr. Ja, naja, Entschuldigung.
Nee, finde ich gut, dass du dich beschäftigst. Ich will aber eine Sache sagen, ich finde es gut, dass du keine Demo organisiert hast gegen diese meiner Meinung nach auch wirklich rassistischen, willkürlichen Gesetze, die jetzt gerade von einem wirklich Verrückten gemacht werden in Amerika. Es ist aber vielleicht auch eine ganz gute Haltung, das einfach nicht zu ignorieren, aber dem nicht die Aufmerksamkeit zu geben, weil diese Abhängigkeit, dieser Fokus auf Amerika, der wird dann wieder so stark und natürlich ist es alles schrecklich. Darüber haben wir in der letzten Sendung auch schon geredet. Aber ich denke dann immer, hier sind so viele Sachen passiert und es passieren tagtäglich Sachen, die so ungerecht sind auf dieser Welt. Und ich habe neulich gerade eine Dokumentation nochmal gesehen über die Jugoslawienkriege in den 90er Jahren, die Balkankriege, wo mitten in Europa über 100.000 Menschen gestorben sind, wo gefoltert, gemordet wurde, wo grausame Sachen passiert sind. Ein paar hundert Kilometer von uns entfernt. Und kannst du dich an die Medienberichterstattung erinnern? Oder kannst du dich daran erinnern, was hier gemacht wurde? Fast gar nichts. Das hat die Leute nicht interessiert. Ja. Nicht in diesem Maße, wie sich sowas. Und es passiert halt dauernd in einer Tour. Und vor allem gerade diese Balkankriege, wo ich das nochmal gesehen habe, wie grausam das war. Und das war wirklich hier mitten in Europa. Und es sind so viele Menschen gestorben. Und keiner hat gesagt, hey, da passiert gerade ein großes Unrecht. Also kein Prominenter, den ich kenne oder sonst was. Und jetzt auf einmal, weil es Amerika ist, Amerika, Amerika. Weißt du, und da fand ich gestern diese Überschrift ganz gut, wo Schäuble wohl gesagt hat, ja, dann müssen wir halt momentan ohne Amerika spielen. Und irgendwie fände ich das auch, wenn man natürlich eine Abhängigkeit hat und Politik viel systematisch viel schwieriger ist, jetzt alles das zu durchschauen, finde ich erstmal die Haltung zu sagen, na gut, dann lassen wir die Ficker ihre Scheiße da machen. Das klingt zwar jetzt ein bisschen primitiv und blöd, ja, aber es ist, es du ist weißt, was ich ungerecht. Meine, welche Haltung.
Es ist vor allem ungerecht, weil wir kriegen das ja mit. Unsere ganzen Kollegen, meine ganze Twitter-Timeline ist voll mit Autorenkollegen aus Amerika, irgendwelche Leute, die in meinem Job in Late-Night-Shows arbeiten und da Witze schreiben. Und für die Liberalen, die normalen Amerikaner, die ja in der überwiegenden Mehrzahl sind, ist das eben genau wie für uns der absolute Wahnsinn, was da gerade passiert. Und noch viel schlimmer, weil es ihr eigenes Land ist. Es wäre so, wenn quasi morgen Bundestagswahl wäre und auf einmal 60% der Leute AfD wählen und auf einmal ist Alexander Gauland Bundeskanzler und Außenminister ist Bernd Höcke. So, stell dir mal vor, das würde bei uns passieren. So ist das ja. Dass sie das nicht haben kommen sehen und dass das eben passiert ist und die das nicht ernst genommen haben, das ist, muss man denen natürlich dann schon nachtragen oder muss man sich schon vorwerfen lassen, aber dass da jetzt viele Menschen davon betroffen sind, die den überhaupt nicht gut finden, sondern ganz im Gegenteil, die fassungslos sind von ihrem eigenen Land, das darf man auch nicht vergessen, deswegen darf man das eigentlich auch nicht so ablehnen. Und ich glaube ja, dass meine Hypothese ist, warum das überhaupt so weit gekommen ist, es liegt am Internet. Ohne Scheiß, die Politik und die Meinungsbildung findet zu 80% im Internet statt, dahin ziehen sich die Nazis zurück. Die wenigen Leute, die Hass in sich tragen und mit ihrem Hass Politik machen wollen, können sich im Internet austoben. Wenn das Internet die Straße des 21. Jahrhunderts ist oder der Marktplatz des 21. Jahrhunderts, dann haben diese Menschen großes Glück, denn auf dem Marktplatz läuft keine Polizei rum. Keiner hält die Regeln ein, alle Laternen sind aus und zwar 24/7. Und niemand kümmert sich darum, was da passiert. Und alle halten das für unwirklich. Dieser Richter, In Würzburg war doch diese Woche dieser Prozess von dem von diesem Flüchtling, der Facebook verklagt, weil er ein Selfie mit Angela Merkel gemacht hat und die Nazis das missbraucht haben und gesagt haben, hier ist ein Attentäter, ein Terrorist, und die hat er mit Angela Merkel noch ein Selfie gemacht. Und dieser Flüchtling klagt gegen Facebook. Ja. So, und weißt du, warum? Was das eigentlich Bemerkenswerte an dem Prozess ist, dass der Richter offenbar ganz öffentlich zugegeben hat, dass er weder ein Facebook-Profil hat, noch absolut keine Ahnung vom Internet. Also dem ist, glaube ich, überhaupt nicht klar, wie schlimm und gravierend schrecklich das ist, was da passiert und wie quasi Informationen missbraucht werden, verdreht werden und so eine Art Gegenrealität aufgebaut wird, und ist wahrscheinlich allein schon deswegen überhaupt nicht in der Lage, da irgendwie juristisch gegen vorzugehen, weil er absolut keine Ahnung hat. Und das ist, glaube ich,
der kann das nicht richtig einschätzen, aber das ist ja genau das Problem, was wir in der heutigen Zeit mit vielen Leuten haben, die in dieser Internetwelt leben und auch nicht. Ich glaube auch, dass der, um es ganz zu sagen, dein Erdogan, also der Fall letztes Jahr auch viel damit zusammenhängt. Ich glaube, dass da ganz viel falsch also, dass viele Leute einfach keine Ahnung haben davon und darüber dann urteilen müssen, so über solche Sachen zum Beispiel. So, ne? Und der Richter, der war jenseits der 60 auch und hat wahrscheinlich echt keinen Facebook-Account und nichts gehabt und schickt E-Mails.
Also total, das ist für ihn Internet. Also, weißt du, genau, total wohlmeinend und so, und ist auch alles gut. Aber wenn du dir allein anguckst, wie digital die deutsche Justiz arbeitet, dann weißt du auch ungefähr, inwieweit da die Kompetenz, was das angeht. Auch zum Beispiel der Straftatbestand Volksverhetzung. Das kann so ein Amtsrichter, wenn irgendwie ein Nazi in Brandenburg im Dorf auf dem Marktplatz einen Hitlergruß zeigt oder irgendwie seine 15 Kameraden da aufstachelt zum Rassenhass, dann ist das für so einen Amtsrichter klar, was das ist. Aber Volksverhetzung im 21. Jahrhundert ist, glaube ich, mehr als das. Und wenn man sich anguckt, was Volksverhetzung, warum das eigentlich ein Paragraph ist, der bei uns wichtig ist und wo der historisch herkommt, dann muss man eigentlich mal sagen, ohne dass man jetzt einen Straftatbestand konstruieren muss, neu, muss man, glaube ich, mal so ein kleines bisschen die Rechtsprechung sich mal angucken, dass sich die Welt einfach rasend schnell verändert hat und dass leider auch dann die Justiz davon betroffen ist, sich da Gedanken zu machen, wie sie da reagieren kann. Und das ist gerade mit Blick auf Amerika total wichtig. Es sind wenige Leute, aber es sind sehr laute Leute. Ich weiß nicht genau, ob diese Information jetzt wichtig ist. Ich habe aber eine Information rausbekommen. Pass auf.
Na?
Und zwar, ich will...
Whistleblower Böhmermann nee, wieder jetzt.
Nein, ich möchte eine Hinter-den-Kulissen-Information aus meiner Social-Media-Welt öffentlich machen. Und zwar habe ich 1,3 Millionen Follower bei Twitter. Das ist sehr viel.
Wie viel hast du?
1,3 Millionen. Also wenn ich einmal was twittere, lesen das 1,3 Millionen Menschen.
Lesen das dann alle 1,3 Millionen?
Ich weiß nicht, ob es alle lesen, aber alle bekommen es. Alle 1,3 Millionen Follower. Okay. Und ich seit 2 Jahren, seit dem 31.01.2015, habe ich mich aktiv dazu entschieden, Menschen, die mir bei Twitter auf den Sack gehen, und zwar nicht, weil ich eitel bin und die sagen, dass ich scheiße aussehe, sondern weil die Verschwörungstheoretiker sind, und mit Verschwörungstheoretikern habe ich noch nie geredet und will ich nichts zu tun haben, sollen die mit sich klären. Wenn es Nazis sind, also Rechtsextreme, die in ihren Facebook-Profilen irgendwelche Hakenkreuze haben, die gegen Ausländer hetzen und rassistisch sind, ich gucke mir das immer an, wenn ich die blocke, ich blocke diese Menschen. Ich will die nicht mehr sehen, das heißt, diese kommen auf eine Blockliste. Und ich sehe nicht mehr, was die mir schreiben, und die sehen nicht mehr, was ich schreibe, und dann sind wir voneinander getrennt und jeder ist in seiner Blase und die sollen da machen, wie sie wollen. Aber ich will mit Arschlöchern nichts zu tun haben. So. Weil ich denke mir, wenn das Internet die Straße ist und Leute vor meinem Fenster rumbrüllen, dann mache ich einfach das Fenster zu, dann höre ich die nicht mehr. So ganz einfach. Können die brüllen, wie die wollen. Wenn die Bullen schon nicht kommen, dann höre ich sie wenigstens nicht mehr. Und ich blocke seit 2 Jahren Leute, und zwar nicht einfach so, sondern ich gucke immer, bevor ich blocke, sehr aufwendig leider, in deren Timelines rein und gucke, was das für Leute sind. Welche Medien verlinken die?
Notierst du die auch? Also hast du auch so eine Liste, so eine Blacklist?
Die kommen alle, wenn man sie blockt, kommen sie alle auf eine Liste. Also diese Accounts, man sieht das in Einstellungen, bei Twitter sieht man meine Blocklist, kann ich durchgehen.
Ich habe keinen Twitter, ich kenne mich nicht aus, okay. Ja.
So, also ein Ratespiel. 1,3 Millionen Leute folgen mir auf Twitter. Ich blocke alle Leute, und ich überlege mal, was dazwischen war. Erdogan war dazwischen. Es waren so viele, jeden Tag, jede Woche gibt es irgendwie 1000 Gründe für Nazis und irgendwelche Arschgeigen, mich scheiße zu finden. Seit 2 Jahren blocke ich mit 1,3 Millionen Followern. Schätz mal, wie viele Leute auf meiner Blocklist sind. Wie viele
200,
Menschen?
200. 200.
Na, das ist zu wenig. Aber 1200. Es sind nur 1200.
1200, okay.
Es sind nur 1200 Euro. Also bei 1,3 Millionen Leute, die den Scheiß lesen und bei dem ganzen Rotz, der in den letzten 2 Jahren passiert sind, sind es trotzdem nur 1200 Leute. Und diese 1200 Leute haben diesen Internetdiskurs so im Griff, dass jedes kritische Wort, jeder Humanist, jeder Mensch mit einer gemäßigten Meinung, jeder Mensch, der irgendwie in der Mitte ist und einfach nur im Internet sein möchte, um Spaß zu haben und nicht irgendwie andere Leute anzupumpen, dass die einfach keinen Bock haben, sich da auseinanderzusetzen. Es sind nur 1300 Leute. Wahrscheinlich haben einige davon auch
Das Problem ist ja aber trotzdem, Jan, das hat man ja auch schon öfters besprochen, man liest 30 wohlwollende Kommentare und einer ist dann gegen alles und der zieht einen runter und macht auch alles kaputt in seiner Art, weil es im Internet nun mal so funktioniert. Und das ist ja, es ist halt eine kleine Zahl eigentlich an Leuten, die meinen, alles so die Scheiße finden zu müssen, zu zerstören oder auch immer irgendwie auch aus einer eigenen Befindlichkeit, aus einer Unzufriedenheit irgendwas herauszuposaunen. So, ne? Und deswegen ist es, glaube ich, am besten, das gar nicht zu lesen. Deswegen bin ich immer noch sehr froh, dass ich keinen Twitter-Account habe, auch wenn es natürlich ein wichtiger Nachrichtendienst ist, darüber bin ich mir im Klaren. Aber ich glaube, dass man auch zu oft die Kontenance verliert oder auch auf Sachen eingeht, wo man dann denkt, ah, wäre ich mal lieber nicht drauf eingegangen.
Ja. Naja, so viel zum Thema Ernsthaftigkeit. Jetzt möchte ich noch ein paar machen.
Wir müssen noch mal einen Song machen, kurz vielleicht.
Mach du
von
mal.
Vielleicht von
Blockparty.
Nee, von der Blockliste zur Rockliste bei der Fidi und Bumsi. Fidi und Bumsi, das ist unsere Playlist, die ihr euch nochmal anhören könnt, wenn diese Sendung vorbei ist. Ich würde mir von einem Künstler namens Karl Bleu, glaube ich, wie da ausgesprochen wird, aber Karl Blau geschrieben, einen Song wünschen, der passt ganz gut in meine Stimmung momentan. Let the World Go By. Handelt davon, dass man auch was an sich vorbeiziehen lassen muss, weil man weiß, es ist irgendwann hoffentlich vorbei. Also das.
Ich mach mir gerade nochmal einen Manner auf. Ich habe mir noch einen Manner hier auf dem Schreibtisch. Ich mach mir nochmal einen Manner auf. Dann sehen wir uns gleich wieder.
Wir sehen uns wieder. Hier ist Let the World Go By von Karl Blau, von der neuen Platte Introducing Karl Blau. Ist aber schon seine dritte oder vierte Platte. Guter Songwriter. Hier ist Fest und Flauschig, hier ist die große Bundestagsversammlung, oder? Und die Bundesversammlung ist heute, ne?
Bundesversammlung, Jan,
bei uns,
ja.
Bundesversammlung bei uns beiden heute. Ich muss gleich ins Theater. Was machst du heute Abend noch, Jan?
Du, ich chill ein bisschen. Ich chill megamäßig aus und muss aber noch ein paar... Ich habe meine Steuererklärung noch nicht abgegeben. Es nervt mich so.
Ja, weil du keinen Steuerberater hast, weil du es alles selber machst, ne? Self-made man, Jan Böhmermann.
Ja, oder? Ich überlege auch schon seit Wochen, ich brauche eine Assistentin oder irgendwie sowas. Irgendjemand, der sich um, klingt so blöd, aber
eine
ich
schöne hab so viel Assistentin zu tun. oder?
Nein, ich möchte eine, wenn schön, dann nur beziehungsmäßig gebunden, ganz wichtig. Es soll nicht gebumst werden, sonst muss gearbeitet werden. Ganz ehrlich, keine Zeit für Bumserei, ehrlich.
Apropos gebumst, nicht. Ich habe letztes Mal erzählt, dass die Ratte ein Nagetier mit Kanalisationshintergrund ist. Jetzt hat mir ein Hörer unserer Sendung geschrieben, wir sollten doch mal die großen 5 oder generell Schauspielerinnen mit Penetrationshintergrund machen. Oder generell Schauspieler mit Penetrationshintergrund.
Die viel bumsen, meinst du?
Nein, die vorher vielleicht gebumst haben und bevor sie Schauspieler wurden.
Ach Gott, ja, die sich hochgebumst haben. Nee, das ist ja so gemein.
Nein, und dann aber die vor, nein, nicht hochgebumst haben. Vielleicht auch, zum Beispiel wusstest du, dass Sylvester Stallone Erotikfilme gedreht hat, bevor er mit Rocky, es gibt sogar einen Softporno mit Sylvester Stallone, der heißt, glaube ich, Bocky. Statt Rocky. Der ist ja vor Rocky gedreht worden, ist aber danach erst rausgekommen und da wollte der Typ, der Verleiher, damit nochmal Kohle machen hat, Bocky, jetzt boxt er richtig oder so. Gibt es tatsächlich mit Sylvester Stallone. Wenn einer den noch zu Hause hat, die VHS-Kassette, ich wäre interessiert.
Okay. Apropos, was passiert? Was ist eigentlich mit den ganzen Videokassetten aus den aufgelösten Videotheken? Was passiert mit denen eigentlich? Diese ganzen,
die werden verkauft.
Meinst du wirklich?
Na, die meisten werden verkauft. Ich habe auch noch eine ganze Schublade, du glaube ich auch noch, mit VHS-Kassetten. Und ich habe keinen Videorekorder mehr. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Aber ich behalte sie, weil irgendwo da sind verborgene Schätze drauf. Und irgendwann, wenn ich tot bin und vielleicht irgendjemand Zeit hat, das alles zu digitalisieren, wird er Sachen sehen, die er nie sehen wollte. Keine Ahnung.
Ja, oder irgendwann, keine Ahnung, wenn jetzt, kann auch sein, dass wir in 3-4 Monaten einen weltweiten Atomkrieg haben. Es ist ja alles möglich. Und in den Trümmern unserer Städte und unserer Dörfer gibt es vielleicht noch einen VHS-Rekorder oder einen VHS-Player und man ist dann ganz froh über die ein oder andere Videokassette, die man bei Olli Schulz aus den Trümmern des Hauses ziehen kann, damit man was zu glotzen hat.
Meistens sind das so Chuck Norris-Filme, hier McQuaid der Wolf oder Missing in Action oder Cusack der Schweigsame oder Invasion USA. Das sind alles so Filme, ich weiß nicht, ob man das dann nochmal sich angucken will, wenn gerade Atomkrieg war, weil die Filme handeln meistens davon, dass der Atomkrieg gerade vor der Tür steht und Chuck Norris alleine das aber so klärt, dass es dann doch nicht stattfindet. Mhm. Naja, hast du, so, du wolltest noch was, ne?
Ich esse noch ein Stück Manna, Olli. Du musst allein ins Theater. Ist jetzt schon, muss ich wirklich beeilen.
Ja, geht um 20:30 los. Und das Theater ist nicht so weit entfernt. Ich werde hier direkt den Rechner zuklappen, Jacke an und dann geht's direkt raus gleich.
Ja, ich habe jetzt sonst nichts mehr. Ich habe heute auch sehr viel geredet. Tut mir total leid. Ich bin noch so on fire von allem, was so in der Welt. Ich komme mal runter mit dem Manna. Ich rauche noch mal noch einen Manna.
Warte mal, dann kann ich in der Zeit vielleicht... Ich habe noch eine ganze Reihe an Superhelden.
Hast du das Kremlmonster gesehen, was uns ein
ja, das Kremlmonster sehr. Ich habe alles gesehen. Vielen Dank. So viele Sachen, die mir mal zugeschickt. Ich habe auch schon einige Zeichnungen von einer warmen Brille bekommen. Und
wichtig, die warme Brille. Die Knacker, zwei Knacker müssen in der Mitte zusammenhängen an einem Zipfel, sich aber links und rechts an den Teller gebogen biegen und in der Mitte zwischen die beiden zusammenhängenden Knacker kommt ein Schlagkartoffelsalat mit Senf oben drauf. Das ist der Knacker. Vielleicht ein bisschen so ein Petersiliensträußchen, eine aufgeschnittene Tomate oder irgendwie sowas. Oder irgendwas, ja.
Hier, warme Superhelden. Mir wurde geschrieben, neue Superhelden. Mit einer Superkraft, die sinnlos ist. Konfusel und sein Sidekick Sarkasmo. Konfusel ist ständig betrunken und auf billigem Schnaps und Wein und seine Kraft besteht darin, seinen Gegner mit betrunkenem Geschwafel zu verwirren. Sarkasmo unterstützt ihn, indem niemand weiß, was er nun ernst meint und was nicht.
Bisschen wie bei uns.
Bisschen wie bei uns, habe ich auch gedacht. Oder Olli, Mr. Ja, okay.
Ich muss eine Kindergeschichte noch erzählen. Weißt du, was ich jetzt angefangen habe? Ich erzähle meinen Kindern die Geschichten von Superhelden. Ich habe angefangen mit der Story von Batman. Und das ist wirklich, erstmal macht es total Spaß, das zu erzählen. Das kann man total, also du kennst ja die Geschichte von Batman, ne? Geht mit seinen Eltern in die Oper.
Nee, Quatsch.
Aber wie er zu Batman wird und mit den Eltern.
Die Eltern sterben beim Opernbesuch, glaube ich, auch. Und dann kommt, und dann scheißt ihm eine Fledermaus in den Mund. Also.
Genau. Und dann verwandelt er sich in eine Fledermaus. Nein, Batman ist ja einer der wenigen Superhelden mit Iron Man zusammen. Einer der wenigen Superhelden, der keine Superkraft hat, sondern der einfach nur ein Multimilliardär ist. Und deswegen sich Technik leisten kann, die ihn stark macht. Bruce Wayne wird dann, glaube ich, von Alfred unter die Fittiche genommen, seinem Butler. Der Einzige, der auch weiß, dass Bruce Wayne gleichzeitig Batman ist, lebt das traurige Leben eines Junggesellen in einer Großstadt, bumst die ganze Zeit rum, aber des Nachts
wird er halt zu Batman. Wie traurig.
Ja.
Er lebt alleine, bumst die ganze Zeit rum und hat wahnsinnig viel Geld. Echt ein trauriges Leben, was dieser Mann führt, der arme Batman.
Ja, ganz ehrlich, Olli, das ist ein bisschen traurig schon.
Gibt's doch diesen Witz, läuft eine Nonne auf der Straße, längst kommt ein Typ über die Straße gelaufen, haut der Nonne direkt in den Bauch, die kippt um, er tritt nochmal rein, die Nonne liegt unten auf dem Boden, er steht über ihr und sagt, von dir hätte ich mehr erwartet, Batman. fällt mir gerade ein. Okay.
Naja, auf jeden Fall Kindern die Geschichten von Superhelden zu erzählen, es macht echt Spaß als Vater. Hm? Einfach mal die Geschichte von Bruce. Und das ist wirklich, die Kinder gucken einen wirklich an. Nein, wirklich? Und weil die auch nicht genau wissen, ob das stimmt oder nicht. Und dann, als ich dann erzählt habe, und dann, wenn die Polizei nicht mehr weiter weiß, dann geht der Kommissar aufs Dach von der Polizeistation und macht einen großen Scheinwerfer an. Das ist wie eine Taschenlampe. Und dann wird das große Batman-Zeichen an die Wolken projiziert. Und dann weiß Bruce Wayne, der gerade zufällig auf seinem Balkon steht, Bescheid, läuft zu seinem Bücherregal, zieht das eine Buch raus, was aus dem Bücherregal die Tür macht, die Höhle verschließt, wo das Batmobil steht.
Die Geheimtür, ja.
Und dann geht er runter und dann verwandelt er sich in Batman und dann löst er das Problem. Und dann das ist mega geil. Das ist wirklich, leider ist noch, ich glaube, die Filme sind alle nicht kindgerecht, aber die Geschichten allein schon zu erzählen, macht echt Spaß. Also, Superheldengeschichten, auch Spider-Man kam gut an, Iron Man war ein bisschen abstrakt.
Was mit grüne Leuchte, Green Laternen?
Nee, das sind scheiß Superhelden, ganz ehrlich. Also, es gibt auch echt scheiß Superhelden. Superman,
was hatte
Spider-Man,
der eigentlich,
Batman.
Was hatte grüne Leuchte eigentlich für eine, der hatte einen Ring und da kam irgendwie grüner, gallerartiger Schleim raus oder so. Und
er hatte auch, heimlich schwul oder sowas, war glaube ich die Superkraft von dem.
Ach, der hatte immer so ein Knicklicht im Po, damit man wusste, Gott. grüne Leuchte, der immer mit dem Knicklicht im Darkroom. Findet man meistens im Bergheim.
Das war seine Superkraft. Man konnte ihn immer sehen, selbst im Dunkeln.
Ja, Batman, die großen drei, ganz kurz. Batman, Superman und Spider-Man sind die großen drei Superhelden, ne?
Ja.
Ja. Geil. Ja, ich würde mal sagen, wir müssen diese
Woche los, Olli. Ich muss auch los. Ich muss auch noch ein bisschen was erledigen, Ablage machen und noch Rechnung. Ich sehe hier gerade übrigens noch unser Bändchen, Access All Area von Jan Olli, der große Weihnachtszirkus. Ja, so ein bisschen tut's immer noch weh. Ich würde gerne, müssen wir irgendwie nachholen.
Du bist immer noch nicht für die Idee zu haben, eine Schaumparty im Sommer zu machen?
Weiß ich nicht genau. Ich mache mir jetzt nochmal ein Ingwer-Teechen. Ich bin auf Ingwer gerade. Das ist das Einzige, was wirklich hilft gegen diesen Reizhusten. Ingwer oder Kokain?
Ja, ich würde auf Ingwer umsteigen an deiner Stelle. Wird langsam mal Zeit, Jan. Du. Mhm. Da waren so viele Spekulationen über deinen Drogenkonsum in diesen ganzen YouTube-Foren. Die Drogenexperten haben sich gemeldet. Jan Böhmermann ist drauf, habe ich gelesen.
Sie liegen alle falsch. Es ist einfach nur.
Es ist das Leben.
Es ist das Leben und das Gehirn eines Verrückten.
Ich möchte jetzt an dieser Stelle das letzte Lied heute für die Fidi und Bumsi Playlist aussuchen dürfen, wenn ich darf. Oder hast du auch noch eins gehabt? Ein Song, der immer wieder gute Laune macht, den man viel zu selten hört. Warum das kein Riesenhit geworden ist, keine Ahnung. Obwohl, es ist ja ein kleiner Indie-Rock-Hit gewesen damals. Superpunk, neue Szene für meinen Bruder und mich. Immer noch so ein gute Laune-Song, so eine gute Geschichte. Kennst du die Geschichte hinter dem Song?
Nee.
Ist eine wahre Geschichte. In England zwei arbeitslose Brüder haben irgendjemand entführt und wollten Geld irgendwie von erpressen.
Ach so, ich kenne die Geschichte, wusste nicht, dass sie echt ist, aber ich kenne das Lied natürlich. Ich habe gerade nicht zugehört, weil Donald Trump gerade eine neue Executive Order unterzeichnet hat und der Polizei in Amerika mehr Autorität verleiht. Weil wenn die Polizei in Amerika eines braucht, dann ist es mehr Autorität. Absoluter Wahnsinn. Der baut das Ding so schnell um.
Was ist das denn für Musik?
Meine nicht.
Oh, das bin ich. Das ist mein Handy gewesen. Das war
unfassbar.
Ja, der baut die Welt um.
Unfassbar. Was für ein dummer Arsch. Was für ein. Der Jeff Sessions, der Generalbundesanwalt, wurde gerade vereidigt und das nächste, was er macht, wenige Sekunden später, per Dekret der Polizei mehr Autorität zu belegen. Und also wenn einer mal, also im Internet, guck mal bitte, amerikanische Polizei, wenn einer nicht mehr Autorität braucht und nicht mehr Macht braucht, dann ist die amerikanische Polizei. War absoluter Wahnsinn.
Als ich mal in Los Angeles war, war ich in so einem Café drin, alles war cool, gute Stimmung, da kamen zwei Cops rein und ich schwöre dir, das war wirklich so, du hast richtig gemerkt, wie die Wärme runtergeschraubt wurde. Das war auf einmal, alle hatten Schiss vor denen in Los Angeles, vor diesen beiden Bullen, weil die wirklich auch so schlecht gelaunt und so aggressiv da reinkamen, dass keiner mehr Bock hatte, sich weiter zu unterhalten oder ähnliches und alle nur gehofft haben, hoffentlich sind die beiden Typen bald wieder raus. Ja, die haben eine besondere Ausstrahlung, die Polizisten in manchen Städten in der USA. Gut, mit dieser schlauen Erkenntnis
für diese Woche, haltet durch, alles wird besser. Für uns gibt's, also bei uns zu Hause, ich habe das Gefühl hier, was Europa angeht, gibt es viele schöne, gute Nachrichten. Das ist also nicht nur Schlechtes, was man da, also Amerika zieht einen runter, aber es baut einen dafür auf, was hier bei uns passiert. Es gibt viele gute Nachrichten. Ist mir so aufgefallen die letzte Woche. Also viele Sachen, viele verrückte Dinge, die sich ändern und die man von der anderen Seite sich angucken kann und wo man denkt, ach ja, so schlecht ist es gar nicht. Also ist so, zumindest mein erster Eindruck.
Solange dieser Podcast läuft, ne?
Ja, man weiß nicht. Ich weiß nicht, wie lange das noch läuft, Olli.
Wie lange das noch gut geht, was meinst du? Das erfahren wir auch bald alles. Ich wünsche auch allen Hörern eine schöne Woche. Viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir da. Vielleicht mal mit einer längeren Ausgabe dann wieder, Jan.
Tschüss, viel Spaß im Theater und knabber nochmal die Pizza auf dem Weg. Das schmeckt bestimmt.
Mach ich. Hab ich schon gemacht. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.